Ende 2019 bin ich rausgegangen mit Amorelli und wusste halt erstmal, dass noch eine Trennung bevorsteht. Und das war so meine private Trennung. Und ich wusste, okay, das ist wahrscheinlich die noch wichtigere Trennung für mein Leben. Und deswegen war erstmal mein Fokus gar nicht so sehr auf was Neues finden. Es war total komisch, weil so ein bisschen von außen, auch so aus der VC- und Startup-Welt, kam die ganze Zeit, was ist denn das next big thing? Was ist denn das nächste Große, was du machst? Und ich dachte die ganze Zeit, ich mache was richtig Großes gerade. Aber das seht ihr nicht. Das ist halt privat, aber es ist riesig.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Eine neue Podcast-Reihe hat die Audiobühne betreten. In Von Kopf bis Schuh nimmt uns Hostin Donja Faharani mit auf eine Schuhreise bei Deichmann, Europas Schuh-Einzelhändler Nummer 1. Hier erfährst du nicht nur, welche Steps ein Schuh von der ersten Idee bis zu deinem Schuhregal durchläuft, sondern Donja spricht auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Bereichen im Unternehmen und du erfährst, für welche Projekte sie besonders brennen und was sie bewegt. Du wolltest schon immer mal wissen, wie so eine Schuhkollektion eigentlich konzipiert und erstellt wird? Dich interessiert, wie ein Online-Shop und stationärer Handel im Omni-Channel eins werden können? Was das overall Marketingkonzept hinter Deichmann ist und natürlich auch welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten du in Zukunft dort als Mitarbeitende haben könntest. Und Fun Fact, wusstest du, dass Snipes auch zu Deichmann gehört? Das Besondere an Deichmann ist nach wie vor, dass es inhabergeführt ist. Das heißt, ein Familienunternehmen mit ca. 48.000 Mitarbeitenden. 8,1 Milliarden Euro Jahresumsatz. Also hör unbedingt rein, lerne Deichmann als Unternehmen kennen und erfahre spannende interne Details. Es gibt doch eigentlich immer einen Grund, sich's irgendwie zu Hause schön zu machen. Ob das jetzt bald das Ende des Sommers ist, leider, oder einfach, um sich ein Homeoffice schön zu gestalten. Mit dem Code BGB15 bekommt ihr ab jetzt, ab heute, für einen Monat 15% auf die West Wing Collection. Und so spendabel ist West Wing mit seinen Rabattcodes nicht, deswegen würde ich euch wärmstens empfehlen, den bald möglichst einzulösen. Ich persönlich würde fast sagen, ich habe meine halbe Wohnung mit West Wing eingerichtet. Doch, das kommt schon hin. Ich sitze an einem West Wing Schreibtisch mit einem bei West Wing gekauften Stuhl. Eigentlich sind alle meine Vasen, und das ist auch meine Shopping-Empfehlung an euch von West Wing, die sind wunderschön. Ein Produkt von West Wing, das habe ich sogar von Farina geerbt. Das heißt, ich habe das jetzt schon in zweiter Generation seit 5 oder 6 Jahren. Und zwar sind das die Samtstühle. Die verlinken wir euch auf jeden Fall auch mal in den Shownotes. Das sind absolute Evergreens. Die sind nämlich nicht nur todesbequem, sondern ich habe da auch schon 2 Jahre als Bürostuhl drauf gearbeitet. Also im Zweifel geht das auch. Deswegen schaut doch mal vorbei auf www.westwing.me/bgb15. Da findet ihr noch ein bisschen mehr Inspo und löst unbedingt den Code ein. Es lohnt sich. Lea, was hast du in deiner Social-Media-Pause gemacht, in deiner Sommerpause?
Was habe ich gemacht? Du, ich wollte in Berlin-Brandenburg bleiben, Berlin und Brandenburg. Und dann hatten wir so schlechtes Wetter diesen Sommer, dass ich gedacht habe, nein, so nicht, es ist mein Sommer. Ich bin hier nicht jetzt schon im Herbst, der ist in Berlin lang genug, Herbst, Winter. Und dann habe ich ganz kurzfristig mit Kids und allem Möglichen einen Flug nach Malle gebucht.
Malle!
Total weiß ich auch nicht, uninspirierend. Aber es war richtig schön.
Um jetzt mal so ein bisschen die Kurve zu dem heutigen Schwerpunktthema dieses Podcasts zu bekommen. Es ist gut, ein super guter Zufall, dass wir uns heute hier zufällig treffen zum Interview zum Thema Female Leadership. Du hast jetzt mit 10 More In genau das gegründet, was ich eigentlich brauche. Ein Coaching, um in diesen Fragestellungen die richtige Antwort zu kennen. Ist dir das nach Amorelli, nach so einer super erfolgreichen Gründung schwer gefallen, wieder was zu finden, wo du sagst, das ist meine zweite Passion, weil viele finden ja nicht mehr so richtig ihre erste.
Total. Ja, und viele, die die erste gefunden haben, finden dann nicht die zweite, weil du es die ganze Zeit vergleichst. Das ist so wie wenn du die eine große Liebe hattest und dann ging das aber nicht gut aus und dann suchst du immer wieder sowas Ähnliches und so. Ich glaube, irgendwie bin ich da ganz ungewöhnlich zugekommen, weil ich habe ja Ende 2019 bin ich rausgegangen bei Amorelie und wusste halt erstmal, dass noch eine Trennung bevorsteht. Und das war so meine private Trennung. Hm. Wir haben das die ganze Zeit schon gemerkt und wir wussten auch, okay, zwei Trennungen gleichzeitig ist tough und wir hatten schon zwei Kinder und wir mögen uns super, super gerne. Und dann waren wir schon so, puh, okay, ne, lass mal irgendwie Coaching und Paartherapie und sowas alles versuchen, alles was geht. Und war aber schon so ein bisschen klar, das wird schwer. Und ich wusste, okay, das ist wahrscheinlich die noch wichtigere Trennung für mein Leben, dass die gut funktioniert als die von Amorelie, die schon tough war. Und deswegen war erstmal mein Fokus gar nicht so sehr auf was Neues finden, sondern auf das gut meistern. Und es war total komisch, weil so ein bisschen von außen, auch so aus der VC- und Startup-Welt, kam die ganze Zeit, was ist denn das next big thing? Was ist denn das nächste große, was du machst? Und ich dachte die ganze Zeit, ich mache was richtig Großes gerade. Aber das seht ihr nicht. Das ist halt privat, aber es ist riesig. Und es ist mir ganz wichtig, noch wichtiger als die ersten Gründungen oder die zweiten oder dritten oder alles, was ich sonst so machen könnte. Und deswegen glaube ich, das war erstmal so ein Schnitt, der diesem Hamsterrad irgendwie entgegengewirkt hat. Ich glaube, sonst hätte ich viel mehr gedacht, was ist jetzt das Nächste, was muss ich jetzt? Jetzt muss noch besser, noch größer, noch wilder, noch die Bewertung noch höher und so. Und dann, als ich da so das Gefühl hatte, Mensch, da habe ich jetzt so halbwegs ein gutes Gespür für, wir haben das gut hinbekommen, ich habe da wieder ein bisschen so Säulen aufgebaut, habe ich in der Tat mich echt viel umgeguckt und gedacht, okay, und da war ich aber ganz viel noch so außen fokussiert, ja, so irgendwie, was kann groß werden, was ist skalierbar, was sind die großen Megatrends, was kann auch wirklich ein Unicorn werden, so. Mhm. Und habe dann nicht das Richtige gefunden und so gedacht, ach, darauf warte ich. Und dann kam dieser Februar 2022, die Münchner Sicherheitskonferenz und dieses Foto von dem CEO-Lunch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, wo einfach nur Männer unsere Wirtschaftselite abbilden. Also das ist quasi das Machtzentrum der deutschen Wirtschaft. Diese Männer leiten die wichtigsten, größten Unternehmen Deutschlands. Und da saß noch nicht mal eine Frau am Tisch. Ja, da war vielleicht eine auf der Toilette und eine war noch eingeladen und die konnte nicht, okay. Aber aber es saß keine einzige Frau am Tisch. Und jetzt hört man immer diese Zahlen, 7% Frauen in Vorständen, weiß ich nicht, vielleicht knapp 30 jetzt in verschiedensten Aufsichtsräten, je nachdem, wo du guckst und so, da gibt's so viele. Aber wenn du dir dieses Bild anguckst, ist da keine einzige Frau. Wenn man sich die DAX 40 anguckt, haben wir eine einzige Frau, die ein Unternehmen leitet als CEO und 39 Männer. Wenn man sich den Raum vorstellt, sind das 39 Männer, eine Frau. Und das Bild hat mich so bewegt, weil ich so dachte, es ist jetzt Februar 2022, ich habe eine Tochter und einen Sohn, ich bin schon halt relativ alt sozusagen, ich habe schon zwei Kinder und das ist immer noch ein Thema. Ja. Und ich dachte so in unserer Bubble, sorry, da redet doch jeder davon, oder? Also Frauen in die Aufsichtsräte, in die Vorstände, in bitte mehr Gründerinnen und so weiter. Lass uns die Creatorinnen nach vorne stellen. ETC, man kann es doch selber nicht mehr hören. Also ich war so genervt davon. Und ich hatte das immer nebenher gemacht, das Thema, und immer so Female Leadership, mal Konferenz, mal hier, da, mal da. Und habe dann da wirklich so gedacht, mir reicht's. Also ich habe gedacht, es reicht mir. Ich wollte das Thema nie haben. Ich habe nie gedacht, dass irgendwie was an mir anders ist, außer dass ich zufällig eine Frau geworden bin und kein Mann. Ich habe mich selber nicht benachteiligt gefühlt. Aber je älter man wird, desto mehr guckt man auch so auf andere Situationen ein bisschen neu und denkt so, vielleicht wäre das anders gelaufen. Vielleicht wäre es dir da leichter gefallen. Und auf jeden Fall habe ich dann diesen Umweg gewählt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ein Standbein und ein Spielbein und diese Academy wird erstmal das Spielbein. Das heißt, mein Standbein, das Große, das Unicorn, das kommt noch. Und das ist mir aber so wichtig. Es ist ein Herzensthema. Ich kann nicht mehr warten. Das ist so ein Thema, was mich so ist mir so wichtig und es macht mich so fuchsig, dass wir da noch nicht weiter sind. Da muss ich jetzt was machen und es ist aber mein Spielbein. Damit kann ich einfach jetzt so ein bisschen dem Raum geben, dass es mir so wichtig ist. Und so habe ich mich quasi so selbst überlistet, dass es nicht diese Unicorn-Idee sein musste, diese Bewertung von einer Milliarde und bla und was kann es alles werden, sondern irgendwas, was mir halt echt wichtig ist. Es ist mir so wichtig, jetzt wo ich es mache, und das habe ich vorher wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass ich mich da nicht reinwagen wollte, weil ich so dachte, wenn ich darin jetzt versage, dann verrate ich ja das ganze Thema. Und dann? Was mache ich dann?
Weil eigentlich, also es ist so interessant, dass du das so, dass du so ein Next Big Riesen Thing machen wolltest, weil eigentlich hast du es ja allen schon bewiesen,
ich ja immer noch
ne? Aber also
für mich ist es immer noch nicht bewiesen. Also so
auf super vielen Ebenen.
Ja.
Kohletechnisch, reputationstechnisch.
Ja, ich denke mir so, da ist doch gar so viel mehr drin. Also ich denke mir so, das war's das? Nein, auf keinen Fall. Das war echt, das ist so, ich habe 1% bisher gemacht. Ich in 10 Jahren komplett andere Nummer.
Aber wo kommt das her? Also ist das so eine intrinsische Sache bei dir? Warst du immer schon so? Hast du früher Arbeiten gespielt statt mit Barbies oder so? Oder ja. kommt das von der Family? Weil das ist ja schon irgendwie ein Druck, der kommt aus dir selber raus.
Du, ey, ein Glück beschäftige. Ich habe ja nach Amorelie und dadurch, dass ich da ja so eine Burnout-Thematik mal hatte, dann angefangen mit diesem ganzen Coaching-Thema.
Ja.
Und bin systemische Coach auch selber geworden und so weiter und habe angefangen, überhaupt an mir selbst so ein bisschen mehr zu arbeiten und mich besser zu verstehen. Therapie angefangen, alle möglichen, einfach so ein bisschen so introvertierteren Themen, wo man sich selbst einfach kennenlernt und weiterentwickelt. Und was ich da schon gemerkt habe, ist, dass meine Eltern kommen beide aus armen Elternhäusern und haben selber den Aufstieg geschafft. Aber mit unfassbar viel Kraft und Arbeitseinsatz. Und deswegen war bei uns wirklich Arbeit an erster Stelle. Und ich habe das irgendwann mal auch so meine Eltern gefragt, als ich dann so ein bisschen mir auf die Schliche kommen wollte. Weil ich immer so dachte, das kommt alles aus mir heraus. Also ich habe verrückterweise irgendwann angefangen, so wahnsinnig zu arbeiten. Und die können da gar nichts dafür und so. Und die saßen da auch so ein bisschen so, keine Ahnung, wir haben dir nicht gesagt, dass du das machen musst. Aber sie haben es halt gezeigt. Durch ganz viele, also das, was du siehst, ist so viel wirkungsvoller als das, was du sagst als Eltern. Mhm. Also ich glaube, dieses Thema Arbeiten habe ich absolut mitbekommen. Und bei uns gab es so einen schönen Satz, den mein Vater ganz oft gesagt hat. Und der hat immer gesagt, Lea, du darfst alles werden. Wir unterstützen dich in allem, was du machen möchtest. Das Einzige, was wir von dir fordern, ist, dass du deine Talente maximal nutzt. Und eigentlich ist es ein total schöner Satz, so, ne? Aber wenn du da jetzt so drauf guckst, und das ist natürlich für den überhaupt nicht böse gemeint, ja? Alle Eltern meinen es ja gut, die versuchen dir das Beste mitzugeben, so, dass du dein Leben erfolgreich meistern kannst. Aber wenn du jetzt mal sagst, so, okay, was habe ich mitgenommen als kleine Lea mit 6? Ich muss meine Talente maximal nutzen. So, bin ich jetzt schon bei meinem Maximum? Absolut nicht. Ich bin bei 1%. Und deswegen kommt da halt immer. Da wird immer mehr kommen. Ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr raus. Das ist einfach so. Also das kriege ich auch nicht wegtherapiert. Das ist so.
Auf jeden Fall. Ich muss jetzt einmal kritisch fragen. Denn wenn man viel auf LinkedIn unterwegs ist, beziehungsweise mittlerweile auch bei Instagram und Co., dieses ganze Thema Coaching hat für mich häufig mittlerweile negativ konnotiert. Weil es gibt so viele selbsternannte Coaches, die dir irgendwas versprechen. Diese Coachings sind meistens super teuer. Du hast vorher eigentlich keinen Einblick, was dir da genau vermittelt wird. Du kriegst auch kein Zertifikat. Also du bist danach nicht IHK-zertifiziert für irgendwas, sondern ich glaube, dass da auch mit viel verlorenen Seelen gespielt wird, ja, die über Emotionalität eingefangen werden und denen versprochen wird, hey, danach bist du ein besserer Mensch oder du weißt, was du vom Leben möchtest oder noch viel absurdere Sachen. Was macht das 10 More In Coaching so anders?
Mhm.
Und was lernt man da?
Also erstmal zu dem ersten Punkt. Ich kann den total nachvollziehen, weil Coach ist halt kein zertifizierter, kein geschützter Begriff. So, wir haben 30.000 Coaches in Deutschland, davon 8.000 Business Coaches. Das ist ja eine Unmenge an Menschen. Und ich habe das selber auch schon erlebt. Wir haben auch schon mal mit einer Coach gearbeitet, ganz, ganz früh. Und das hat mich gar nicht so groß weitergebracht. Und kann auch sein, dass ich noch nicht im richtigen Stadium dafür war oder was auch immer. Und dann habe ich durch diese Burnout-Erfahrung davor mit einer Coach gearbeitet. Und die hat wirklich, muss man sagen, mich aus dem Burnout noch genau rausgezogen und mir die richtigen Tipps zur richtigen Zeit gegeben. Und da habe ich dann gemerkt, was tolle Coaches machen können. Und ich glaube, so jetzt mal unabhängig von 10 More In, worauf sollte man bei Coaches achten?
Ja.
Finde ich, ist total wichtig. Erstmal, wie bei allen anderen Leuten, willst du mal wissen, was haben die studiert und wo? Ja, also zum Beispiel eine unserer Coaches war zuerst an der LMU für Kommunikationswissenschaften, dann an der LSI in London für Psychologie und Human Resource Management. So, also erstmal so zur Ausbildung finde ich total wichtig. Einmal zu schauen, woher kommen die eigentlich? Wie wenn du andere Personen einstellst auch. Mhm. Da guckst du einmal so, was haben die denn wirklich gelernt? Dann Arbeitserfahrung. Ich will mit Leuten arbeiten, who walk the talk. Und das ist das Größte, was bei den meisten Coaches nicht passt oder bei den meisten stimmt nicht, bei vielen Coaches einfach nicht passt, dass die talken, aber they never walked.
Ja, das finde ich super problematisch.
Und das ist halt,
gut, dass du es jetzt gesagt
und
hast.
Und sie sozusagen teilweise machen die dann so ein Schneeballsystem, bauen sie auf, ja, dass sie, ich bringe dir bei, sodass du wieder anderen Leuten beibringen kannst, aber keiner hat wirklich eine Substanz. Mhm. Also weißt du, die Substanz fehlt. Ich bringe dir was bei, wie du anderen Leuten dazu bringst, dass die was verkaufen quasi. Und dann ist es nur ein Verkaufssystem, aber wann lernst du wirklich den Inhalt so? Mhm. Deswegen, ich finde so walk the talk, also Leute mit Arbeitserfahrung. Du willst Leute haben, wieder, unsere Coaches haben alle, der eine hat das erste Institut für systemische Coaches vor irgendwie 45 Jahren gegründet. Wir haben auch nur 3, weil die einfach super tolle Coaches sind. Und es gibt auf jeden Fall noch mehr als die 3, aber es gibt auch nicht 8000. Dann finde ich super wichtig, dass die sozusagen systemische Coaches geworden sind oder Psychologen sind oder Therapeuten sind oder sich irgendwie mit menschlichem Verhalten wirklich auskennen und das gelernt haben. Und zwar ein paar Jahre lang. Also, und da gibt's ganz viele Zertifizierungsstellen, auch öffentliche. Und dann finde ich das vierte, was ich mir angucke, ist deren Weiterbildungen. Eigentlich musst du so mindestens 10 verschiedene Fortbildungen, Weiterbildungen, Ausbildungen gemacht haben. Und die Top-Coaches, die wir so mit denen ich auch so selber arbeite oder so, die arbeiten jedes Jahr an sich. Die machen jedes Jahr eine weitere, immer weiter, weil dann gehen die in Traumatherapie und dann gehen die in Organisationsentwicklung und so weiter. Also du kannst dich da laufend ausbilden. Du willst mit Leuten arbeiten, die auch die ganze Zeit an sich selbst arbeiten.
Absolut.
Und ich glaube, bei Temoin ist genau das mein Punkt gewesen, dass durch meine eigene Ausbildung und dann durch diese ganze Erfahrung meines eigenen Werdegangs und auch vor allen Dingen der Schwierigkeiten im eigenen Werdegang, ich irgendwann Hilfe brauchte und ganz viele Menschen zu Rate gezogen habe und dann gedacht habe, boah, da gibt es ein paar, die sind so phänomenal, aber die sind unglaublich teuer und unglaublich ausgebucht. Und wenn man es schaffen würde, dass man das filmen kann, wie die dich in echt coachen oder mich in echt coachen, also Frauen, die wirklich führen, die mit ihren echten Themen ankommen. Und du könntest das filmen und dann könntest du diese Methoden erklären und dann könntest du das lernen, was die da gerade machen. Und dann könntest du das nämlich skalieren, maximal deren Talente nutzen. Mhm. Dann könntest du daraus ein richtig gutes Programm machen. Und das haben wir dann entwickelt. Wir nennen das Mirror Coaching. Ich weiß nicht, ob das ist, also wir haben es nicht gesichert, aber so nennen wir es. Weil du lernst durch die Geschichten von anderen und du wirst quasi von diesen Top-Coaches selber gecoacht.
Warum gibt's das nur für Frauen? Aktuell in Klammern.
Ja, das ist eine gute Frage. Es sollte es auch für Männer geben. Total, weil Führung ist universal und da können wir alle von lernen und müssen, glaube ich, auch viel lernen. Aber gerade ist es so, dass wirklich meine Grundeinstellung ist, dass ich glaube, dass unsere Welt eine bessere ist, wenn sie von Frauen und Männern geführt wird. Es gibt ganz viele empirische Studien, unter anderem von Matthias Schranner redet da ganz oft drüber, dass wenn Frauen zum Beispiel am Verhandlungstisch sitzen, bei Friedensverhandlungen, und da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien drüber, dass der Frieden stabiler ist, länger hält und mehr Menschen inkludiert. Also überall in der Welt ist es sinnvoller, wenn wir diverse Teams haben. Und divers heißt für mich auch nicht nur Frauen. Sondern divers ist wirklich ethnische Herkunft, Alter, Geschlecht, alle möglichen, dass wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Erfahrung, unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Ansichten zusammenbringen.
Und warum glaubst du, ist das immer noch so? Natürlich sind das alte Strukturen und gläserne Decken, gegen die, glaube ich, da immer noch gestoßen wird. Aber gibt es deiner Erfahrung nach auch Frauen, die sich das einfach nicht zutrauen und die dann doch eher irgendwie einen anderen Weg einschlagen? Ist das mit den Kindern ein reales Problem in Deutschland?
Also
warum
Herausforderung
ist das so, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, zum einen hast du wirklich so das Systemische, ne? Und dann hast du das Persönliche. Und das Systemische ist auf jeden Fall, welche Vorbilder siehst du, wenn du an einen CEO denkst, was für ein Bild hast du da im Kopf? Ja, siehe die AI, die dann jedes Mal den Typen ausspuckt, circa Mitte 40 mit einem Anzug an und so. Das heißt, wir haben da ganz klassische Stereotypen, was wir uns zutrauen, was nicht, welche Studien werden Studiumswege werden eingeschlagen und so. Das heißt, du hast einen ganz großen systemischen Teil. Da können wir alle was dran tun und ich glaube, da arbeiten ganz viele Menschen an verschiedensten Stellen dran, politisch, wirtschaftlich, sozial, überall. Und dann gibt's auf jeden Fall den Teil, wo du selber was machen kannst. Ob du es dir zutraust, ob du das Gefühl hast, Selbstzweifel dürfen nicht sein. Wenn ich die hab, dann kann ich wohl keine Führungskraft sein. Was dein Bild ist von Führung, was dein Setup zu Hause ist, dass du überhaupt so viel Zeit auch auf der Arbeit verbringen kannst, was eine Führung teilweise braucht und so. Also, und das ist der Teil, wo wir ansetzen, weil das ist ein Teil, wo du selbst wirksam werden kannst, wo du selbst was verändern kannst. Mhm. Und ich finde das immer, also für mich ist das Schönste am Unternehmertum, dass ich diese Selbstwirksamkeit die ganze Zeit merke. Ich mache was und dann passiert was. Und deswegen haben wir ein Programm gemacht, wo du das halt selber machen kannst. Aber es gibt absolut diese beiden Seiten. Und ich glaube, aus unserer Erfahrung jetzt mit 700 Frauen in der Akademie bisher und aus den Studien, die du so liest, ist es so, dass Frauen in der Tat anders führen. Und unser Bild ist immer noch eher eine Führung durch Logik, durch rationale Entscheidungen, weniger Emotionalität, Härte, Kampf, Competition, diese Sachen. Und Frauen führen oftmals, und man kann es alles, ne, ich falle gar meiner halt viel und versuche Dinge zu kürzen und praktikabel zu machen, weil ich es mir sonst auch nicht merken kann. Also deswegen, ich spitze sehr hart zu und es ist sicherlich nie die ganze Wahrheit. Aber Frauen führen oftmals mehr durch Inklusion, Netzwerk, durch Gemeinschaft, durch Team, durch Absprachen, mehr Emotion, mehr Euphorie, mehr Beziehung, weniger rationale Entscheidungen, danach ist mir egal. Und es hat ganz viel wir haben ganz viel beizutragen am Tisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du die beiden Sachen zusammennimmst, und natürlich gibt es auch ultrarationale Frauen, die Beziehung, denen das nicht so wichtig ist und andersrum, wie gesagt, total verallgemeinert. Aber gemeinschaftlich ist das alles total viel wert. Und ich glaube, dieses Streben nach dem, sag ich mal, klassischen, männlich geprägten Führungsbild, das negiert eigentlich die Stärken, die wir als Frauen absolut mit einbringen. Und dann, glaube ich, gibt es noch, und das ist gerade so eine Hypothese, an der ich so rumknabbere und die ist noch völlig unfertig, aber wir haben da auch schon mal drüber gesprochen bei einem Event. Es gibt schon Dinge, die bei uns Frauen sozusagen biologisch einfach anders sind. Mhm. Und das eine ist, wir haben sozusagen weniger Muskeln, also so 54% circa der Muskelmasse der Männer. Natürlich kann ich, wenn ich jetzt mehr trainierter sein als ein Mann, aber wenn wir jetzt, sag ich mal, beide trainieren würden zu unserem Maximum, dann habe ich mehr oder weniger die Hälfte der Muskelmasse.
Ich bin zum Maximum trainiert, genau. Ich kann nicht mehr trainieren.
Ja, Bizeps lässt sich sehen. Nein, dann haben wir circa die Hälfte mehr oder weniger, ja? Also das heißt, wir sind körperlich schwächer, kann man sagen, von den Muskeln her. Und der andere Teil ist, wir bekommen Kinder oder auch nicht, aber wir können es hormonell. Das heißt, unsere Hormone, unser Kopf, unser Denken ist auf Gemeinschaft, auf Sicherheit, auf Langfristigkeit, auf Durchbringen, auf Fürsorge, auf Caring ausgerichtet. Mehr. Wieder total verallgemeinert, aber sozusagen biologisch ist das so. Und das bringt oftmals ein bisschen Herausforderungen mit sich in der Führung. Weil wir dann krass in die Fürsorge gehen als Frauen und auch krass anfangen, die Menschen zu retten, anstatt ihnen mehr zuzumuten in den Teams und mehr klares Feedback zu fordern und zu geben. Und uns vielleicht auch nicht ganz so in den Wettbewerb drängen, weil wir wissen, körperlich könnten wir es gar nicht halten und so weiter. Es hat sozusagen ganz viele Nacheffekte oder Nebeneffekte dann. Und wie gesagt, wieder nicht bewertend, sondern einfach, wir bringen andere Dinge mit an den Tisch. Und ich glaube, das wertzuschätzen und zu gucken, okay, welchen Gewinn hat das und welche Kosten und wie kann ich das richtig zielführend mit einbringen, das ist das, woran wir dann irgendwie arbeiten wollen.
Mhm. Also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, denn ich bin ja erst seit kurzem Chefin und ich wollte das eigentlich nie sein. Denn was ich im letzten Jahr über mich gelernt habe, ist die bittere Wahrheit, dass ich eigentlich besser alleine funktioniere, weil ich das immer so gemacht habe. Ja, ich war immer, ich habe immer schon remote gearbeitet. Ich habe damals das erste Büro, da war ich noch ganz, ganz stolz drauf und habe es danach gehasst, weil es mich so eingeschränkt hat in meiner Freiheit.
Ja.
Und habe halt so entlang des Wegs gelernt, wie ich eigentlich arbeiten will und was so meine Vision von New Work, wenn man dieses Buzzword verwenden möchte, an der Stelle sein soll. Und seit kurzem, also ich letztes Jahr das Babygut Business Team verdoppelt.
Oh wow.
Für mich war das A, was total Besonderes und B, habe ich auch eine große Sache daraus gemacht, weil ich das Gefühl hatte, oder das ist meine Philosophie beim Chefin sein, das hier ist keine Einbahnstraße. Ich möchte die beste Chefin sein, so wie ich es mir damals gewünscht hätte.
Ja.
Die ich nie hatte, so ein bisschen. Du weißt es ja wahrscheinlich selber am besten, es ist ein Findungsprozess auch. Ne? Du musst ja ganz viel ausprobieren und dann saßen da 6 große Augenpaare vor mir und haben mich angeguckt und ich dachte nur so, Leute, ich weiß auch nicht, was ich hier manchmal so richtig mache, ja, mal ganz realistisch zu sein. Ich wachse selber gerade in diese Rolle rein. Ich weiß nicht, wie man richtig Chefin ist, ja. Ich muss das gerade ausprobieren. Und natürlich wollte ich auch Everybody's Darling sein. Ich will, dass die mich mögen.
Ja.
Ich will doch nicht, dass die mich doof finden oder dass sie hinter meinem Rücken sagen, die Anni schon wieder, da war die, da hat die wieder 3 Stunden nicht geantwortet oder solche Sachen.
Ja.
Und mir fällt das total schwer, das irgendwie abzulegen und nicht Everybody's Darling sein zu wollen. Und ich glaube, dass das, in Klammern explizit für Frauen, eine mit der größeren Herausforderungen ist, oder?
Das
stellst du so im Coaching fest? Womit strugglen die Frauen bei Ten More In am meisten?
Also, ich glaube, die beiden Themen. Das eine ist Selbstzweifel, große Selbstzweifel, ob sie dafür gemacht sind, ob sie da schon genug Erfahrung haben und so weiter, wo Männer eher klassischerweise auch wieder sagen, mal gucken, kann ich schon? Und wir sagen,
erstmal ja
kann
sagen.
Ich eher wahrscheinlich nicht. Ich habe es noch nie gemacht.
Erstmal nein sagen.
Genau, genau. Das ist schon so. Und das Zweite ist auf jeden Fall dieser, so ein bisschen, was du es auch nennst, fürsorgliche Führungsstil. Also gemocht werden wollen. Das haben wir alle, ne? Also Anerkennung brauchen wir wie trinken, essen, atmen. Das ist einfach ein Grundbedürfnis. Also Tony Robbins sagt ja, es gibt 6 Grundbedürfnisse. Und die sind genau wie essen, trinken, atmen. Genau so. Die brauchen wir für unser Überleben. Und dazu gehört Anerkennung. Und das haben die Männer genauso. Die wollen auch anerkannt werden. Aber wir sind nochmal gesellschaftlich anders geprägt und wir haben schon diesen Fürsorgeteil. Und ich habe total viel auf jeden Fall gemerkt, dass es oftmals den Frauen, gerade Frauen hilft, sich ihrer Rolle nochmal richtig bewusst zu werden. So, welche Rolle habe ich hier jetzt gerade? Und da bin ich in der Rolle der Geschäftsführerin und halt nicht Freundin, Mutter, Kollegin und so, sondern meine Rolle ist es, Geschäft zu führen. Was heißt es? Ich bin dafür verantwortlich, dass das Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft hat. Weil wenn ich das ganze Schiff senke sozusagen, weil ich die eine rette und behalte, obwohl sie das ganze Team schlecht infiziert oder er, völlig egal, dann gefährde ich alle und meine Rolle ist und meine Aufgabe damit, dass das Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft hat. Und dazu gehört vor allen Dingen halt, harte Wahrheiten auszusprechen, die andere nicht aussprechen. Und das heißt nicht, dass man nicht gemocht wird. Also im Gegenteil, man wird ganz oft sogar respektiert dafür.
Ja.
Und Respekt ist echt eine schöne Sache. Weil das heißt, ich sehe dich und ich respektiere deine Meinung und ich lerne gern von dir. Und vielleicht mag ich dich auch als Person, aber vielleicht bleibt es auch beim Respekt. Und das ist völlig okay. Und ich glaube, wir optimieren ganz oft auf gemocht werden, anstatt auf respektiert werden. Und Respekt heißt für mich auch nicht Respekt vor der Rolle an sich, sondern sozusagen davor, wie ich diese Rolle ausübe und vor meinen Fähigkeiten und Erfahrungen und von dem, was ich versuche fürs Team zu sein. Das ist nicht so eine Autoritätshörigkeit qua Definition oder Hierarchie. Da bin ich gar nicht so ein großer Fan von.
Wir haben einen brandneuen Werbekunden für euch und ihr werdet vielleicht erst merken, dass ihr ihn braucht, wenn es zu spät ist. Deswegen Ohren gespitzt. Es geht um Petolo. Petolo ist eine innovative Tierversicherung und exklusiver Partner von Fressnapf. Die versichern Hunde und Katzen. Ich hatte meine erste schlechte Erfahrung mit einer Tierarztrechnung, nachdem mein Hund Ari damals noch lebend auf St. Pauli ein Bounty mit Verpackung gefressen hat. Das musste auf gleichem Wege auch wieder raus. Und ja, ich glaube, das hat mich damals 175 Euro ohne Versicherung gekostet. Spätestens seitdem habe ich natürlich eine Hundeversicherung und ihr könnt jetzt einen Monat for free auf Petolo abstauben. Und zwar durch den Link petolo.de/babygutbusiness, alles zusammen und klein. Dann bekommt ihr automatisch einen kostenfreien Probemonat. Wahlweise könnt ihr auch auf petolo.de gehen und dort den Rabattcode BABY eingeben. Auch da bekommt ihr den Monat for free. Was neben dem ruhigen Gewissen, das so eine Versicherung natürlich mit sich bringt, was ich besonders cool finde, ist, dass Petolo ein jährliches Gesundheitsbudget hat, mit dem du Impfungen, Check-ups oder zum Beispiel Vorsorgebehandlungen erstatten lassen kannst. Das Ganze ist monatlich kündbar, solltest du keine Leistungen in Anspruch nehmen. Und der Krankenschutz gilt ab Tag 1. Deswegen schaut auf petolo.de vorbei oder geht direkt auf petolo.de/babygutbusiness. Und jetzt hast du es eigentlich gerade schon angesprochen. Der Schlüssel zu gutem Leadership ist Feedback.
Ja.
Bekommen und austeilen. Wie empower ich denn mein Team, mir gutes Feedback zu geben?
Also man sagt ja immer, es ist ein Dreiklang. Fördern, fordern, feedbacken. Ich mag die alle nicht so gerne, weil es so doof Deutsch ist und irgendwie das alles nicht so schön klingt. Aber de facto ist das der Führungsdreiklang. Fördern, fordern, feedbacken.
Wo lernt man das im BWL-Studium, was ich nie hatte?
Bei uns.
Nein!
Das ist ja ein Zufall. Ich werde verrückt.
Ja, ich mag ehrlicherweise wirklich diese deutschen Begriffe. Ich bin da irgendwie, da läuft mir so kalt den Rücken runter. Aber sie sind ja schon richtig. Und bei dem Feedback ist es so schön, weil zum einen ist es natürlich erstmal so eine kulturelle Frage, also der Kontext muss dafür stimmen. Und da ist es wieder das, was wir vorhin besprochen haben, dieses Vorleben. Wenn du also sagst, mir ist Feedback bekommen total wichtig, dem Team, bitte gib mir richtiges Feedback. Und wenn dir dann jemand Feedback gibt, dann versteinerst du so ein bisschen innerlich und deine Augen werden so ein bisschen größer und die Pupillen. Und dann bist du so, Ja, vielen Dank. Nee, das werde ich ändern. Dann sagt es mehr als 1000 Worte.
Das war wahrscheinlich
genau
das letzte Mal, dass du
Feedback bekommst. Dieser ganze Kontext, weißt du? Ja, genau. Weil sozusagen das eine ist, was wir sagen und das andere ist, was die andere Person merkt, was es ist. Und das ist dasselbe, wenn jemand dir Feedback gibt vor anderen und wie du dann reagierst. Und ob das ankommt oder nicht und ob es sein darf oder nicht, damit setzt du quasi den ganzen Ton. Deswegen ist sozusagen, finde ich, dieses Innere und das Äußerliche überhaupt nicht zu trennen, sondern erstmal muss da eine Kultur sein, wo man wirklich das Gefühl hat, dass Feedback erwünscht ist. Mhm. Und dass es einem nicht negativ ausgelegt wird und dass du nicht dann enttäuscht bist als vielleicht auch Freundin und auch noch das und längste Mitarbeiterin und weiß nicht was, sondern wo man wirklich merkt, Anni ist in sich ruhend und völlig entspannt und die freut sich, dass sie hier lernen kann. Und dann ist natürlich auch der Feedbackgeber, wenn du merkst, jemand meint es wirklich gut mit dir, das merkst du sofort. Und dann gibt es genau dieses Feedback auch, wo du merkst, jemand versucht so ein bisschen was reinzudrücken und das merkt man auch sofort. Mhm. Wenn jemand einem so gut gemeintes Feedback gibt, aber es ist eigentlich nicht so gut gemeint, sondern es ist so ein bisschen so... Na, bist ja schon ganz schön präsent gerade, oder? Mhm. So, ne? Dann merkst du sofort so, okay, das ist eigentlich nicht gut gemeint. Also das ist, glaube ich, erstmal so die Grundvoraussetzung. Und dann gibt es immer so ein Feedback, so ein Dreiklang. Und ich habe da so vier draus gemacht. Also ich finde, das schönste Feedback geht folgendermaßen. Und das kann man so wundervoll üben, wirklich mit allen möglichen Menschen. Und das ist erstmal sozusagen... Erster Schritt ist Wahrnehmung. Und Wahrnehmung heißt wirklich über Sinne. Also was habe ich gesehen, gerochen, gehört, gefühlt mit meinen Sinnen. Nicht gefühlt irgendwie, sondern wirklich, was habe ich wahrgenommen mit meinen Sinnen. Und das sage ich quasi, versuche ich so objektiv wie möglich zu sagen. Und das ist erstmal die Wahrnehmung. Das heißt, als erstes würde ich meinetwegen sagen, Anni, du warst heute zu spät. Zum Beispiel, ja, wenn ich dir jetzt Feedback geben wollen würde.
Was
Das stimmt. Aber das hätte ich nie gesagt, weil ich bin auch laufen zu spät. Also würde ich nie Feedback drauf geben. Das würde sowas von zurückkommen.
Danke für dein Feedback, Leon.
Dann würdest du nämlich sagen, und du warst beim letzten Podcast, als wir aufnehmen wollten, gegen deine AirPods nicht.
Was auch wiederum richtig ist.
Also erstmal ist es sozusagen wirklich die objektive Wahrnehmung. Und da fühlst du dich nicht angegriffen, weil das ist so. Und die würde ich erstmal so staten. Also heute warst du zu spät. Dann ist das nächste, also Wahrnehmung. Dann kommt Wirkung. Das hat, und dann Ich-Gefühl, nicht damit hast du gemacht und so, sondern schön bei sich selber bleiben. Das hat mich, stimmt jetzt nicht, aber beispielsweise, das hat mich verärgert, weil ich habe mir viel Zeit genommen dafür und später habe ich auch wieder einen anderen Termin. Und wenn wir hier nicht pünktlich fertig sind, kann ich meine Kinder später erst sehen. Und die muss ich abholen von der Nanny. So, deswegen hat es mich geärgert. Das wäre mein Gefühl, da kannst du nichts gegen sagen. Ich sage nicht, du hast damit mir zeigen wollen, dass ich bla, sondern einfach nur mein eigenes Gefühl. So, dann mache ich immer noch so einen dritten Punkt, der heißt eigener Anteil. Also würde ich sagen, mein Anteil ist, ich habe dir auch gar nicht gesagt, dass es mir so wichtig ist, dass du pünktlich kommst.
Ja.
Also, that's on me. Ich habe dir gar nicht gesagt, dass ich das wirklich wichtig finde oder für mein Leben ist das ganz, ganz relevant. Und dann wäre der vierte Punkt Wunsch. Und ich würde mir wünschen, dass wir beim nächsten Podcast beide pünktlich starten. Zum Beispiel, ja. Und wenn du das wirklich, und das klingt jetzt so lehrbuchartig, aber wenn man das wirklich mal öfter versucht, auch in Beziehungen, auch mit den Kindern, auch mit den Eltern, und man da ohne sozusagen dieses, wir möchten nicht belehrt werden, wir möchten nicht gleich schon Vorwürfe bekommen, wir möchten nicht gleich schon an die Wand gedrückt werden, ne? Damit hast du und jetzt und mit dem Ton schon gleich, na, wieder, kommst du wieder sehr spät, ne? Hast du wieder lange arbeiten müssen? Und so, das ist halt alles, ne? Sondern wenn du einfach sagst so, Mensch,
ich die Anni war zu spät, deswegen konnte ich dich ja nicht von der Kita.
Genau. So, also wenn du es einfach sagst, ohne diese ganze Bewertung und dann wirklich darauf gehst, und das wünsche ich mir eigentlich, dann ist das, dann verliert das total diese Angst und es verliert die Dramatik auch. Und dann fängst du an, das wirklich selber zu machen und dann auch selber anzunehmen, wenn es andere machen. Und irgendwann hast du ein Team, was komplett gewohnt ist und happy damit ist, sich gegenseitig Feedback zu geben, weil die alle merken, dass du halt nur damit wachsen kannst.
Ich glaube, der Knackpunkt ist, Feedback als Geschenk zu sehen, jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, beziehungsweise das nicht negativ zu konnotieren von Anfang an, sondern direkt das als was Positives wahrzunehmen, als Chance zu wachsen, als Chance persönlich besser zu werden. Aber ich glaube, das ist die größte Challenge. Also wer das 100% hinkriegt, der hat es geschafft
im Leben. Und man fühlt sich ja meistens irgendwie angegriffen, ne?
Immer. Also
und das Schöne ist, ich habe mal auch von einer unserer Coaches so einen tollen Satz gehört. Also ich weiß nicht, ob wir da heute zu kommen oder nicht, aber es gibt quasi in Konflikten so ein Drama-Dreieck. Das hat ein Psychologe, ein amerikanischer Psychologe irgendwie 1968 schon quasi erfunden, nicht, aber sozusagen festgestellt, ne, und dieses Phänomen beschrieben als so Erklärungsmodell. Und das Drama-Dreieck ist quasi, du hast meistens einen Täter, der in die Täterrolle geht oder gesteckt wird, ein Opfer und einen Retter. So. Und jetzt wollen wir da gar nicht reingehen, aber was ich total schön fand ist, wenn du Feedback bekommst, und oftmals kriegt man das ja nicht so aufgegliedert, wie wir es eben gemacht haben, sondern so hingeschossen, ja? Ist zu spät, du bist wieder zu spät, kannst du nicht mal und so weiter, hast dich schon wieder nicht gemeldet, bla bla bla. Also du kriegst es halt nicht so schön. Hat mal eine Coach zu mir gesagt, Lea, wenn du zum Täter gemacht wirst von anderen, versuch's anzunehmen. Und dann dachte ich so, was? Ich fühle mich ja total quasi in die Ecke gedrängt, ja? Und mit Vorwürfen beschossen. Das kann ich ja nicht annehmen. Und dann meinte sie, ja, dann nimm das an, was du annehmen kannst. Und dann dachte ich so, okay. Und das habe ich jetzt echt viel ausprobiert. Und es hat so eine krasse Kraft. Also, wenn du beschossen wirst, dir zu überlegen, welchen Teil davon, den die Person vielleicht noch nicht mal so toll formulieren kann, kann ich eigentlich annehmen, ne? Also so, wenn du nach Hause kommst und der Partner, gerade mit Kids, wo man sich das immer alles aufteilen muss und so, und immer einer dann sehr viel Doppelarbeit hat und so weiter, und das ist einfach eine große Herausforderung, sagt so, na, bist ja schon wieder zu spät, ne? Wir haben schon vor einer halben Stunde angefangen zu essen. Oder so, ne? Dann fühlt sich natürlich erstmal in die Ecke gedrängt und so, ja, irgendjemand muss doch hier das Geld verdienen, und dann geht's los. Und da einfach zu sagen, okay, in welchen Teil, das ist jetzt nicht schön formuliert, egal, welchen Teil kann ich denn annehmen? Und zu sagen, hast du recht, tut mir leid, dass ihr alleine essen musstet. Ich wäre auch lieber bei euch gewesen.
Mhm.
Und das Verrückte ist, dass man damit so ein bisschen fast die andere Person miterzieht. Weil die so denkt, ja, so habe ich es eigentlich gemeint, aber ich war zu sauer. Deswegen konnte ich es so nicht ausdrücken. Und deswegen echt so, wenn man zum Täter, und das ist jetzt alles nur kommunikativ gemeint, Täter und Opfer und so, gemacht wird, wirklich den Teil einfach annehmen, den man nehmen kann, finde ich irgendwie ganz schön. Und es erleichtert dann so viel, weil man nämlich gar nicht erst in diese Rage kommt, in dieses und dann, sondern halt gleich schon den Wind aus den Segeln nimmt und weitermachen kann mit den Themen, die man eigentlich besprechen wollte.
Du, ich glaube, das würde in so vielen Lebenslagen Menschen, inklusive mir, mehr Gelassenheit geben. Ja, wenn ich in der Bahn Freitagabend noch nach Mainz oder Mannheim oder wo auch immer einen Podcast aufnehmen musste. Und das ist so meine Spielwiese der menschlichen Abgründe häufig. Ja, am Freitag, also wäre schon mal Freitag, ja klar. Mhm. Also da ist einfach Rage-Modus bei allen Menschen angesagt. Also sie hatten halt im Zweifel eine harte Woche, eine schwere Woche. Vielleicht ist denen was anderes Schlimmes passiert, ja. Die haben eine ganz dünne Zündschnur in der Regel. Da treffen jegliche Altersklassen und Gesellschaftsschichten aufeinander. Und das hat so viel Konfliktpotenzial. Also die Bahn Freitagabend ist so mein Gelassenheitstraining. Ja, wenn ich das gelassen überstehe, ohne mich über Verspätungen und Menschen aufzuregen, dann bin ich in meinem Zen-Modus fürs Wochenende. Ja, aber ich glaube, auch da würde Feedback oder auch wie man Sachen annimmt, auch wenn sie anders transportiert werden, als man das gerne bekommen würde, so reflektiert, eben nicht so reflektiert, wie du das gerade in deinen 4 Abschnitten wiedergegeben hast, dass man selber die Gelassenheit entwickelt, das partiell anzunehmen, um zu sagen, hey, aber vielleicht auch die Empathie zu besitzen, zu sagen, wer weiß, was dieser Person heute passiert ist, dass das so bei mir ankommt. Ne? Und same, kannst du das auf deine Chefin, auf deinen Chef adaptieren.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe während dieser ganzen Amroli-Zeit natürlich selber versucht, genau wie du, das so gut wie möglich zu machen und so. Und habe mir wirklich da einen abgerackert. Und wenn ich jetzt sagen würde, boah, was würde ich denn an mir selber kritisieren? Also wo war ich denn eigentlich schlecht? Dann mache ich heute echt einen Teil komplett anders und das ist wirklich dieser Teil von viel mehr zumuten, viel ehrlicher sein mit meinem Feedback und sagen, was mir da eigentlich nicht, was mir da fehlt, was ich mir noch wünsche und das so zu formulieren, dass die Leute mich trotzdem nicht mögen, sondern sagen, okay, cool, vielen Dank und dann gehen sie nochmal zurück. Weil ich habe früher viel zu viel die Sachen über auf mich genommen, gedacht, boah, das war echt keine gute Arbeit, dann ist es selber gemacht, dann haben wir es gelauncht, dann war die Person total enttäuscht, dass ihr Projekt oder ihre Idee nicht durchgesetzt wurde, dann war ich enttäuscht, dass die Person, dass ich sie schlecht finde und so weiter und so fort. Dann habe ich viel zu viel Menschen versucht zu retten, also so Leute, die ganze Zeit auschecken, weißt du, so mit Armen nach hinten und dich so kommen lassen die ganze Zeit und dich so tanzen lassen, so ein bisschen so, nö, sehe ich nicht so. Weiß nicht. Und so. Und das würde ich alles viel weniger zulassen. Da würde ich, das würde ich aktiv ansprechen. Und irgendwann würde ich auch Konsequenzen viel früher ziehen. Das ist auch so ein Teil. Viel zu lang gewartet mit schweren Entscheidungen. Man muss jetzt sagen, viel zu lang stimmt auch nicht. Es war super erfolgreich. Mhm. Aber was mache ich heute echt anders als früher? Und wenn ich jetzt selber sagen würde, so, boah, wo war ich denn eine Chefin, wo ich sage, boah, das kann man echt besser machen, ne? Ist es überhaupt nicht der Teil von Motivation und Wollen und sich richtig reinhängen, aber absolut der Teil von Abgrenzen, Feedback, Zumuten, andere fordern und so. Weil es ist überhaupt nicht so, dass die Leute alle nur tolles Obst und noch mehr Bier und verschiedene Sorten Milch und noch mehr Ferien und nur noch Remote Work und gar nicht mehr ins Office kommen wollen. Das stimmt nicht. Die wollen Chefs, die ihnen was zumuten und Chefinnen. Und die merken, dass sie echt am Wachstum von ihnen interessiert sind. Und dass sie auch über die Chefs hinaus wachsen dürfen. Dass dann nicht, das mag ich auch gar nicht an ganz vielen Menschen, die, sag ich mal, sehr visibel sind oder wie auch immer da, dass es immer so ist, ja, solange die noch unter mir sind, finde ich das alles toll und will sie hochziehen. Nee, ganz ehrlich, wachst weit über mich hinaus, baut die ganzen Unicorns, die ich mir vorgenommen habe, ja. Das ist doch super. Wenn du das wirklich merkst, dass diese Menschen an deiner Seite sind und dich sich freuen und wirklich daran interessiert sind, dich weiterzubringen, dann sind die Leute bis in die Fingerspitzen motiviert. Dann musst du da nicht viel kontrollieren. Dann musst du nicht die ganze Zeit sitzen und sagen, sondern aber du musst das Gefühl haben, die muten dir echt was zu und die fordern auch was und die geben dir Feedback. Aber wir wollen alle ein bisschen gefordert werden auch.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, gerade denken wir, dass gute Führung heißt ganz lange Leine quasi, keinerlei Regeln, keinerlei Hierarchie, jeder darf alles sagen, alles mitreden, ganz viel Inklusion, ganz viel Verantwortung, dafür aber nicht viel leisten müssen, ganz viel Urlaub, 4-Tage-Woche, ganz viele Zusatzobste und so weiter und so fort. Mm-mm. Nee, beides. Es ist sozusagen ja Freiraum, ja Ausleben, ja selber viel entscheiden, wie remote oder nicht remote man arbeitet und gleichzeitig Grenzen haben, wissen, wo die Verantwortung endet, wissen, was man zu tun hat, wirklich gefordert werden, gefördert werden, also wirklich irgendwie zu wissen, da ist jemand, der mit dem es auch sozusagen sich zu kabbeln lohnt, ja, mit dem es zu debattieren lohnt. Die ganzen Sportler, die sagen so, wir spielen am liebsten gegen die besten Vereine. Weil von denen lernen wir ja, da wachsen wir. Und das ist nicht schön und nett die ganze Zeit und alle haben sich lieb, sondern es ist total tough und jeder will gewinnen. Aber beide sagen, ich spiele lieber gegen die Nummer 2 anstatt gegen die Nummer 15. Macht doch gar keinen Spaß. Also dieses so richtig das auch wertschätzen zu lernen. Ich glaube, das ist was ich heute absolut anders mache als noch vor 5 Jahren.
Und hast du einen ganz pragmatischen Tipp für alle ZuhörerInnen, die vielleicht schon in einer Führungsposition sind oder ein Team leiten? Wie schaffe ich das denn, diese Menschen bestmöglich in ihren Talenten zu fördern und so natürlich auch motiviert zu halten und somit möglichst lange in meinem Unternehmen? Mhm. Ne? Denn eine positive Grundstimmung, was Motivation und Talentförderung angeht, ist sicherlich auch ein Faktor, wie lange ich in einem Unternehmen arbeiten möchte.
Total. Also ich finde ja, da gibt es immer diesen wunderschönen Satz von Eckart von Hirschhausen: Wenn du ein Pinguin bist und dich in der Wüste aufhältst, dann ist es nicht dein Problem, dass es nicht flutscht. So. Also das heißt, erstmal zu checken, was kann ich eigentlich gut? Also wirklich, was sind meine Stärken? Was liebe ich zu tun? Worin bin ich richtig gut? Was sagen mir auch andere? Wofür kann ich auch ordentlich bezahlt werden? Und dann einen Kontext zu finden, der das wirklich fördert. Das ist, finde ich, erstmal die Grundvoraussetzung. Und da können tolle Chefs, Chefinnen unglaublich helfen. Aber das kann man auch ganz viel selber machen, weil man das selber merkt, wo einem das Herz aufgeht und wo es einem wichtig wird. Und wo man nachts noch sich dran setzt und morgens nochmal und so. Und zwar nicht, weil es jemand gesagt hat, sondern weil man einfach Lust drauf hat. So, das merkst du selber. Und dann ist das Schönste, wenn du darin auch noch gut bist. Und wenn man dann eine Position findet, die dazu passt. Ich glaube, das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann ist es, glaube ich, wirklich so, du musst dann eine ordentliche Vision zeigen und aufmachen, hinter diese Vision sich auch Leute versammeln und sagen, das ist mir auch wichtig. Und da musst du es schaffen, die so zu kommunizieren, dass es Menschen wirklich bewegt und dass sie sagen, Mensch, ja, das will ich echt ändern. Also das dafür bin ich da, das will ich wirklich ändern, da will ich ein Teil dessen sein. Mhm. Und ganz viel, sag ich mal, immer so ein Check-in haben, aber eher so, wie wäre ich an das Programm rangegangen? Was hätte ich nochmal überlegt? Welche Frage hätte ich mir nochmal gestellt und so? Anstatt zu sagen, gib mir die Lösung, dann cancel ich die ab, dann mache ich es selber, dann finde ich dich nicht mehr so toll und mich nervt es auch, dass ich alles selber machen muss. Sondern wirklich so, und ich hätte nochmal den Gedanken gehabt und ich hätte mir nochmal die Frage gestellt und so weiter. Und dann kommen die selber und dann kommt auch gute Ergebnisse und dann bist du total froh. Also du musst es irgendwie einmal umdrehen. Und dazu ist es aber schon, glaube ich, wichtig, erstmal die Leute sozusagen so zu fördern, dass sie am richtigen Platz sind.
Ja.
Und für eine Firma arbeiten, wo es ihnen wichtig ist, was die so machen.
Also ich bin ja jetzt 32. Also ganz klassisch Generation Millennial. Mhm. Und ich hatte letztens ein Streitgespräch mit auf einem Event von der Gala, von der Zeitschrift, die mit ihren Anzeigen KundInnen und Journalistinnen und Chefredakteuren und so weiter immer einen Trip im Jahr macht. Und wir saßen dann abends noch beim Grillen zusammen und es kam wieder, wie ich finde, das leidige Thema der Generationen dabei raus, was ich für nicht unbedingt ein Generationenthema halte. Natürlich in gewisser Weise schon, weil jede Generation hat so ihre anderen Baustellen mit Sicherheit. Aber Ich glaube, wie die arbeiten wollen und warum die motiviert sind oder warum auch nicht, das ist keine Generationenfrage meines Erachtens. Ja, das ist eher eine Chefinnen-Sache, ja, sondern eher wie du dein Team führst und was du denen vorlebst und was du denen auch für Chancen gibst und was auch nicht, ja, oder wie dein Führungsstil ist. Und ich glaube, das waren die Frauen, die da waren, waren in der Tat im Schnitt 10, 15 Jahre älter als ich. Und mit denen habe ich mich richtig angelegt. Weil die sagen, also die Gen Z, die sind alle faul und die wollen eh gar nicht arbeiten und die wollen eigentlich nur frei haben und wir haben utopische Vorstellungen vom Arbeitsleben. Also wäre ich damals so rangegangen an meine Karriere, dann wäre ich jetzt nicht hier und so. Und ich dachte so, nee, Moment. Und hab dann da irgendwie meine Argumente. Am Ende haben wir uns alle umarmt und es war super, ja. Wie stehst du dazu? Also ich glaube, viele da draußen haben halt sehr diverse Teams, was das Alter angeht und die Generation und strugglen damit, das irgendwie alles zu vereinen, weil die Millennials vielleicht noch ganz anders sozialisiert sind und eine ganz andere Perspektive haben als eine Gen Z, die sagt, keine Ahnung, was in 20 Jahren ist mit unserem Planeten.
Also ich finde beides. Also ich glaube wirklich, dass die Generationen ticken anders ticken. Also ich glaube, die ganze Generation hat mehr Anforderungen an ihre Arbeitgeber. Mhm. Generell. Das ist schon so, als wir es hatten. Ich bin reingestartet ins Arbeitsleben 2009. Dann hatte ich 2010 meinen Job da bei WCG. Da wurde alles gekürzt. Ganz viele Verträge wurden gekündigt. Das war gerade so Bubble Burst nach der Zeit. Wir durften nicht mehr fliegen, bla 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 bla. Da wurde alles gekürzt. Das heißt, da warst du mega happy, überhaupt einen Job zu haben. Das ist natürlich eine andere Phase als jetzt gerade, wo irgendwie bald 5 Millionen Facharbeitskräfte fehlen und du das Gefühl hast, okay, sorry, wenn es hier nicht, dann gehe ich woanders hin. Da hast du einfach andere Anforderungen an deinen Arbeitgeber. Und das ist auch so. Und das merken wir auch und das sehen wir auch. Und die äußern es auch. Also die sind mutig, dass sie sagen, ne, und ich will da was anderes. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das heißt, ich glaube, ein bisschen hast du eine andere Generation. Ein Glück. Und dann hast du einfach verschiedene Persönlichkeiten. Und ich glaube, da kommt es unfassbar drauf an, wirklich zu schauen, was habe ich da für eine Persönlichkeit vor mir und wie kann ich gucken, und das ist, finde ich, auch bei diesem ganzen Remote-Thema, dass ich die Person so stärke, dass sie bestmöglich arbeiten kann und gleichzeitig ich natürlich trotzdem Leute zusammenbringe, wenn es um Kreativität geht, um Strategie geht, um Bonding, um Kultur aufbauen und so. Ich finde, das ist alles physisch. Das ist alles offline. Das ist alles hier. Das ist was anderes, wenn wir uns hier sehen, als wenn wir uns remote über Riverside treffen. Das ist einfach ein Unterschied. Aber ich glaube, du musst viel stärker diese verschiedenen Persönlichkeiten dir angucken. Ja, und da gibt's wirklich auch so Persönlichkeitstypen, auch unterschiedlichste Modelle, aber so, wo du hast die Logiker, die Träumer, die Visionären, die Macher und so weiter. Ja, wenn ich als Macher, was eher mein Persönlichkeitstyp ist, mit Träumern arbeite, muss ich echt anders arbeiten. Da kann ich nicht sagen, und dann das und dann so, sondern da muss ich die Bilder aufmachen und sagen, da wollen wir hin und das ist mir wichtig. Und dann muss ich Freiraum lassen wieder und weggehen. Mhm. Und dann kommen die da irgendwann auf ihrem eigenen Weg hin.
Ja.
Also dieses persönliche, die einzelnen Leute sehen und wieder das dann für sich nutzen, ist irre spannend. Und deswegen ist es total schön, sich damit zu beschäftigen.
Ja. Wie kriege ich denn ein gutes Team zusammengestellt? Das fängt ja mit Sicherheit beim Hiring-Prozess an. Wo achtest du drauf? Mal abgesehen von diesen ganzen Hard Skills. Wie fragst du ab, wer ein Träumer ist, ein Macher, ein Superstar, ein Rockstar?
So. Also ich glaube so, also Hard Skills, klar, Lebenslauf, welche Unis, was haben die gemacht und so weiter. Dann gucke ich mir ganz viel an, wie verhalten die sich im Bewerbungsprozess? Also während sie noch nicht offiziell beobachtet werden sozusagen. Mhm. Nicht im Gespräch, sondern wie schnell kommt die Mail zurück? Was für Sachen hängen die mir an? Schicken die mir Video oder nicht? Schicken die mir auch ungefragt irgendwelche Sachen? Okay. Connecten die sich schon mal mit Mitarbeitern? Einfach so alles vorher. So einfach so, wie sind die als Menschen? Weil da siehst du schon sehr, sehr viel dran, finde ich. Und ich versuche ganz viel zwischen den Zeilen zu lesen. Also ganz viel, wie kommunizieren sie, was sind die wirklichen Stärken von dieser Person. Ich frage viel ab, erzähl mir mal eine Situation, wo du ein Projekt richtig versemmelt hast. Und dann höre ich aber auch auf. Ich versuche es nicht so konkret zu machen, dass ich ihnen schon genau vorgebe, was ich dann raushaben will, sondern so ein bisschen einfach so frei und gucke, was die mir dann erzählen und wie. Und erzählen sie mir das eher präzise und sagen sie, Projekt war das, die drei Sachen habe ich versemmelt, das habe ich daraus gelernt. Das wäre eher ein Logiker wahrscheinlich. Oder als ich mal vor langer Zeit, das wäre dann der Träumer. Also du kannst da so viel zwischen den Zeilen lesen. Also ich glaube, Früher hatte ich, glaube ich, eine Position, die wollte ich besetzen. Und dann habe ich selber Leute kennengelernt und habe versucht, mir einzureden, warum die passen auf diese Position. Und jetzt ist es so, ich weiß wirklich, welche Kosten es hat, wenn du die falsche Person einstellst für den Job. Die sind nicht nur, dass du Zeit und Geld verlierst, sondern auch Energie, Kredibilität, deine Führung wird hinterfragt und so weiter. Und alle anderen haben sie eingewöhnt, haben sich mit der beschäftigt und so. Also diese ganzen Kosten sind mir so viel bewusster und deswegen treffen wir die Entscheidungen für eine Einstellung oder gegen eine Einstellung so viel sensibler. Mhm. Und dann halten sie auch besser.
Ich nutze das ja immer sehr egoistisch aus, wenn ich hier eine schlaue Person habe, der ich auch persönliche Problematiken aufdrücken kann. Und ich glaube, das interessiert aber vielleicht doch den einen oder anderen. Also meine größte Herausforderung gerade ist ja, dass mein Team komplett remote arbeitet. Ich habe eine in Hamburg sitzen, ich habe eine in München sitzen. Ich habe jemanden in Wiesbaden, ich habe jemanden in Hannover, ich habe jemanden in Köln. Ja, und Counting. Wie stelle ich denn jetzt über diese Remote-Struktur her, dass das Team irgendwie doch ein Team wird und dass die zusammenhalten? Und wie schaffe ich Kultur? Geht das überhaupt remote? Wie würdest du das machen? Gibt es da praktische Tipps? Ist es irgendwie ein digitaler Lunch im Monat oder wie hole ich die zusammen?
Also ich glaube schon absolut an so weekly Check-ins. Also wirklich jede Woche einmal das Team zusammenbringen. Und wir haben es früher immer so gemacht, dass wir 2 Minuten pro Person Business, Family and Me. Das heißt, jede Person hat einmal gesagt, bevor es losging, 2 Minuten wurde getimed und danach ist auch vorbei. Ist nicht, du darfst noch eine Minute oder nee, sondern es ist wirklich 2 Minuten. Und dann hast du einmal gesagt, Business, Family and Me, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Mhm. Weil du kriegst ein bisschen ein Gefühl für, was geht eigentlich bei der Person gerade in Oldenburg ab? So, was treibt die eigentlich um? Was macht die eigentlich da? Mit wem hängt die? Was war das Wochenende? So ein bisschen irgendwie. Ich finde, das kommt ganz viel zu kurz bei digitalen Meetings, dass du sofort in die Inhalte einsteigst. Und 80% der Herausforderungen, die wir in Unternehmen haben, sind menschlicher Natur. Weil das Team nicht mit dem Team gesprochen hat, weil die Person auf dem falschen Platz sitzt, weil die und so weiter. Die sind gar nicht inhaltlicher Natur. Das heißt, dieses wirklich Beziehungen aufbauen, sag ich mal, priorisiere ich jetzt viel mehr als früher. Also damit so zu starten, auch so Icebreaker mag ich unfassbar gerne. Also immer mal wieder ne, aufstehen irgendwo hin und dann wirklich eine Frage stellen, die ein bisschen ungewöhnlicher ist und die ein bisschen menschlicher ist und nicht nur bei den Inhalten festsitzt. Und dann glaube ich absolut daran, wir starten jetzt gerade, dass wir 2-mal im Jahr ein Offsite machen, so 3 Tage. Und versuchen dann, die ganzen wirklich großen, kreativen, strategischen, visionären Themen zusammenzubundeln, weil ich absolut daran glaube, dass einfach dieses Kreativität, Sachen an die Wand hängen, visualisieren, mal im Garten sitzen, das nochmal sacken lassen, mit der Person nochmal reden und so weiter. Deswegen machen ja auch so viele jetzt wieder auch Events und so, ja, weil es einfach, klar kannst du es auch alles online machen, aber so Online-Konferenzen muss ich echt sagen, also da brauchst du mir ein paar Jahre nicht mitkommen.
Also die Baby Gut Business Konferenz können Sie sowohl digital als auch vor Ort genießen.
Nein, aber das finde ich wieder, das ist ja inhaltlich ganz viel. Ihr macht ja ganz viel Wissen, wirklich Wissenstransfer. Da gucke ich mir super viel. Also YouTube-Video, Masterclasses. Ja. Ich mache super viele Trainings online und so. Ich finde, dafür funktioniert super. Ja. Aber wenn du wirklich, wenn es dich bewegen soll, wenn es dich erreichen soll,
du Lea, deswegen müssen die Leute halt nach Hamburg kommen am 20.10. So. Es nützt ja alles nicht.
Ich komme nicht. Auch extra.
Lea kommt auch
extra.
Physisch. Ja, ich freue mich sehr. Vielleicht abschließende Frage. Wann weiß ich denn als Chef, in Klammern vielleicht auch als mitarbeitender Mensch, wann ich gehen muss oder wann ich jemanden entlassen muss, final?
Wann ich jemanden kündigen muss?
Hast du schon mal jemanden gekündigt? Einen?
Nee, das war wirklich großer Teil meines Jobs auch, ne? Also bei Groupon habe ich, glaube ich, die erste Person, also da habe ich auf jeden Fall meine erste Kündigung aussprechen müssen, da war ich 21 und der, den ich gekündigt habe, war 45 oder so.
Oh Gott.
Und da hatte ich auch keinerlei Erfahrung, wie man das macht. Ich glaube, also ein Shortcut ist, sich selber zu fragen, wenn die Person jetzt morgen bei der Konkurrenz anfängt, wie sehr würde ich kämpfen? Und es gibt viele Leute, also jetzt nicht viele im Team, sondern aber es gibt öfter mal die Situation, wo man so denkt, fände ich nicht so schlimm. Wäre okay. Oder sogar, ich wäre ganz glücklich, wenn das Thema mir vom Hals wäre, so, ne? Wenn ich das nicht machen müsste, weil kündigen ist natürlich total hart. Also es ist mit die härteste Aufgabe, weil Riesenrisiko für einen selber, dass man nicht gemocht wird, dass man ausgeschlossen wird, dass man beschimpft wird, dass die ganzen Emotionen kommen auf einen zu und man muss sie aushalten. Und sorry, wir wollen ja alle trotzdem irgendwie anerkannt und gemocht werden und inkludiert werden. Wir wollen nicht außen stehen. Also das ist mit die schwerste Entscheidung und gleichzeitig ist es eine absolute Aufgabe als Chefin, das zu tun. Und deswegen finde ich, haben wir da die Verantwortung, das richtig ordentlich zu machen. Aber ich finde, das ist ein Shortcut, sich wirklich zu überlegen, wenn die Person morgen bei der Konkurrenz anfängt, wie sehr würde ich jetzt kämpfen? Und da merkt man schon, wenn die Antwort nicht ist, um alles, dann müssen wir mal drüber nachdenken. Meistens trifft man die Entscheidung ja eher zu spät als zu früh, weil man so ordentlich machen will, weil man dann nochmal denkt, ach, ich habe aber auch noch nicht gut Feedback gegeben und so.
Wie in einer Beziehung.
Ja, das ist einfach und es hilft beiden nicht, weil auch so ein bisschen, wie du es eben gesagt hast, ja, du verschwendest auch die Zeit der anderen Person, weil du weißt ja eh, dass es nicht das Richtige ist. Und dann lass sie lieber frei und das finden, wo sie sich dann wirklich wohlfühlt oder eher.
Boah, das ist eigentlich auch voll der gute Tipp für romantische Beziehungen, ja.
Ja, es ist schon so, ne?
Total.
Ja. Wenn du weißt, es ist es eh nicht auf Dauer, dann lass ihn oder sie frei. Es ist irgendwie
für beide fairer.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube dann, dass halt wirklich, also wir machen zum Beispiel gerade das zweite Programm, da haben wir wirklich so, wie kündigt man richtig, ne? Also da gibt's natürlich auch rechtliche Gegebenheiten und du musst dich mit der HR beteiligen und es muss alles rechtlich sicher sein, das ist das Wichtigste. Und gleichzeitig muss es vor allen Dingen auch menschlich irgendwie vertretbar sein und ordentlich sein, weil es einfach eine krasse Herausforderung ist und eine richtige, ein Schock für die andere Person. Und für einen selber auch total schwer. Und das irgendwie gut zu machen, finde ich, da kann man sich echt mal Hilfe holen. Aber so, wann weißt du es? Ich glaube, wenn du dir diese Frage stellst zu einer Person, ist es meist schon zu spät.
Es ist schon die Antwort.
Ja. Wenn du denkst, vielleicht ist sie nicht, dann würde ich da, glaube ich, dranbleiben und dann lieber eher schneller da mal weiterdenken und überlegen, warum denn? Ich finde immer so diese Frage, woran mache ich es eigentlich wirklich fest? Woran mache ich es fest? Weil das ist meistens nicht ein Bauchgefühl oder eine Intuition, sondern man hat ganz oft wirklich konkrete Wahrnehmungen und Beispiele, wo das oder das oder das öfters nicht geklappt hat und wo man auch Feedback gegeben hat und das dann wieder nicht geklappt hat und so. Und man irgendwann dann so denkt, pff, ich glaube, du kannst mit jeder Person das irgendwie überall schaffen, ja, und in Beziehungen auch, aber es kostet unendlich viel Kraft.
Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch gelernt in dem Buch, was ich gelesen habe, Bring Your Whole Self to Work. Mhm. Ne? Also, dass man aber auch dann addressed sozusagen, wenn man merkt, vielleicht ist jemand nicht in der besten Version seiner selbst oder in den besten Konditionen. Das kann ja auch mal eine Trennung sein. Also du hast es schon angesprochen in deiner Gründungsphase oder davor. Ja, ich habe das natürlich genauso schon erlebt in meinem Leben und war trotzdem der Meinung, nee, also das ist ja völlig unprofessionell, das jetzt zu einem Dreh mitzubringen, obwohl ich halt rote Augen habe und alle merken, die ist nicht bei sich. Ja, und ich glaube dann, also das habe ich total gelernt, dass es sehr viel kompetenter ist, trotzdem dann sich da persönlich bis zum gewissen Grad zu öffnen. Du musst ja nicht ins Detail gehen, aber du kannst sagen, hey, ich habe heute einen schlechten Tag und das muss dir auch als Chefin möglich sein, das zu haben. Oder wenn ich merke, hey, die warten für 15 Sachen von mir auf Feedback, sage ich, Leute, passt auf, heute ist ein saustressiger Tag, ich melde mich morgen oder vielleicht auch erst übermorgen. Ja, nehmt es mir nicht krumm, ich sehe das, ich nehme das wahr, ich wertschätze auch, dass ihr das gerade alles on time, deadline-konform gemacht habt. Ich kannst du jetzt gerade nur nicht feedbacken oder abnehmen oder sonstiges. Und ich glaube, es ist super viel Kommunikation am Ende des Tages, wo man natürlich immer den Mittelweg zwischen zu persönlich und eiskalter Stein finden muss, glaube ich. Aber
genau
so, bring
das, was
your whole self to work, das ist schon, ne, auch dieses lebendig fühlen auf der Arbeit, das fühle ich schon sehr.
Ich finde da immer so dieses Gleichzeitig-Wort so schön, ja. Also sozusagen quasi so, gerade ist es mir zu viel und gleichzeitig melde ich mich morgen. So. Mhm. Ich bin gerade in der Trennung und gleichzeitig versuche ich jetzt, das und das hier bestmöglich zu machen. Also, wenn du nur sagst, ich bin gerade in der Trennung, dann hast du dein Problem quasi auf die anderen gekippt. Mhm. Das finde ich auch nicht fair. Sondern, aber sozusagen dem einen Raum zu geben und einfach zu sagen, sorry, dafür ist es einfach so. Und gleichzeitig unter den Herausforderungen und quasi Konditionen versuche ich jetzt das Beste rauszuholen, ist doch total gut. Und ja. So, ich weiß, dass da 15 Leute gerade warten ja. Und gleichzeitig, heute kann ich es nicht machen, aber morgen mache ich es. Wenn du diese Aussicht stellst, das ist doch schon, also das macht schon den ganzen Unterschied aus.
Total, und das macht auch Arbeit menschlicher, ja, und schafft auch irgendwie mehr Raum für diese Beziehungen, die man ja aufbauen soll zu seinen Mitarbeitern. Voll. Weil wenn die sich mir nicht öffnen, wenn es denen nicht gut geht, kann ich darauf auch nicht angemessen darauf reagieren.
Voll.
Und ich glaube aber, dass das in sehr vielen Branchen, die eben, ja, in denen vielleicht auch nicht so viele Frauen arbeiten aktuell oder in so vielen Führungspositionen sitzen, dass das gar keine gelebte Praxis ist.
Ja.
Und ich normalized, ja.
Normalized absolut und gleichzeitig trotzdem sich der eigenen Rolle bewusst sein.
Ja.
Du bist nicht beste Freundin. Du bist nicht Therapeutin, du bist Führungskraft und deswegen ist es deine Aufgabe, die Person wieder ins Arbeiten zu kriegen. Und das hört sich jetzt so hart an, aber es ist auch unglaublich hilfreich. Ich hatte mal einen Fall, da war eine Person bei uns aus dem Team sozusagen auf dem Weg in ein Burnout. Und ich habe die ganze Zeit Verständnis gehabt, ne? Also ich habe quasi das gesehen und gehört und gemerkt und dann habe ich immer weniger Arbeit gefordert und immer mehr Verständnis und immer mehr haben wir darüber geredet, anstatt über die Arbeit und so weiter. Und dann hat irgendwann die Coach gesagt, das ist genau falsch, weil dadurch holt sie sich keine Hilfe, sondern hat immer noch das Gefühl, sie kriegt das alles hin. Also du verlängerst ihren Leidensweg gerade. Deine Aufgabe als Geschäftsführerin ist es, von ihr zu fordern, dass sie wieder arbeitsfähig wird. Und dann sagst du, wie kann ich dir helfen, dass du wieder arbeitsfähig bist? Das heißt nicht, dass man davor auch Compassion haben kann, sagen kann, jetzt Trennung. Aber wenn die Trennung immer noch im zweiten und dritten Monat auch ein Thema ist, dann ist die Frage, und wie kann ich dir als Chefin jetzt helfen, dass du wieder arbeitsfähig wirst? Weil darum geht's in dem Kontext, weil du halt nicht beste Freundin bist. Und damit gibst du denen auch eine Hilfestellung. Also bei der Person hätte ich damit früher dazu geführt, oder geholfen, dass sie rausgegangen wäre und gesagt hätte, ich brauche Hilfe. Mm. Aber ich habe es verlängert, weil ich so lange erlaubt habe und so viel Raum dafür gegeben habe, weil ich halt helfen wollte, anstatt zu sagen, in dem Kontext brauche ich Leute, die arbeitsfähig sind und wie kann ich dir damit helfen? Und dann hätte sie gemerkt, Mist, ich muss gerade raus, ich muss mir einfach Hilfe holen. Mm. Und das wäre das Richtige gewesen. Das heißt, ich glaube, es ist so ein bisschen Raum schaffen und gleichzeitig aber auch eine Grenze setzen und sagen, irgendwann muss ich dir auch zeigen, und jetzt brauchen wir wieder ein Setting, wo wir weitermachen können. Und das macht das Ganze so komplex, das Thema.
Verdammt.
Ist ein entweder oder und gleich und gleichzeitig dies.
Nein, also ich glaube, wir haben heute schon ganz viel gelernt und eruiert und man kann sehr viel davon mitnehmen und wahrscheinlich, also für mich ist das ja hier auch immer eine kleine Therapiesitzung, weil in der Regel treffe ich Leute, die in einem Thema, in dem ich nicht Expertin bin, mir was und den ganzen Menschen da draußen am in ihren Ohren was beibringen. Deswegen ist es so wertvoll und toll. Und vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ja.
Ist übrigens schon das zweite Mal, ne? Also auch ein Querverweis an der Stelle.
Wirklich, aber ist lange her, oder? Ach, wann haben wir die letzte?
Ewig lange.
Ja, ich glaube auch.
3 Jahre, erzähl nicht mehr. Auch. Kann man löschen.
Ganz nein, andere auch nicht. Themen wahrscheinlich.
Total. Ja, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Ich freue mich auf dein Coaching. Ich bin dabei.
Yay!
Ab November. Mit einer Mitarbeiterin von mir.
Yay!
Die ich natürlich langfristig auch in eine Führungsrolle vielleicht manövriere.
Ich bin so gespannt, was du mir dann als ehrliches Feedback geben wirst.
Oh Gott. Dann, ich gehe noch mal zu der Stelle zurück mit diesen 4 Stufen.
Also Lea.
Klasse. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.